Triggerwarnung. Wir werden in dieser Folge über Halluzinationen, über Nahtoderfahrungen, über die Zeit auf der Intensivstation, auch über die Halluzination gefoltert zu werden, über Ableism und viele weitere potenziell retraumatisierende Dinge sprechen. Wenn euch das triggert, dann hört euch diese Folge bitte nicht oder zumindest nicht alleine an. Ich wünsche euch wirklich alles, alles Gute. Gezeichnet vom Leben, fürs Leben, Leben mit Verbrennungen. Ich bin Lena Cornelissen, Burn-Survivorin, Influencerin und Feministin und darf in diesem Podcast mit vielen spannenden Menschen über Verbrennungen, Behinderung, chronische Erkrankungen, Mental Health, Inklusion und Antidiskriminierung sprechen. Wie kommen wir zu einer wirklich inklusiven Gesellschaft, in der alle Menschen überall teilhaben können? Wie können wir endlich das Stigma psychischer Erkrankungen überwinden? Und was wünschen wir uns von Menschen ohne Verbrennungen, Behinderung oder Diskriminierungserfahrungen? Wir laden euch ganz herzlich ein, uns auf der Suche nach Antworten zu begleiten. Und jetzt erstmal Vorhang auf, Bühne frei und viel Spaß beim Zuhören.
Das ist für mich einfach so angefühlt wie der Tod, wie die Ewigkeit voller Schmerz, ich weiß es nicht, einfach unfassbar schrecklich.
Ja, das beschreibt es aber gut, finde ich.
Ja, ja, und ich find's unfassbar, jemanden zu treffen, der ähnliche Erlebnisse gemacht hat. Wirklich, es ist so krass, weil man natürlich dann ein ganz anderes Verständnis aufbringen kann.
Ja, total. Und also ich kann es nur zurückgeben. Ich hatte, glaube ich, nie so richtig das Gefühl, dass es, ob es noch jemand anderem so geht. Ich hatte eher das Gefühl, ob ich jemals jemanden treffen würde, dem es genauso ging. Wobei das dann auch sich relativiert hat, weil ich relativ früh wusste, dass ich in eine Reha komme, wo es eben andere Brandverletzte gibt. Und dann habe ich einfach angenommen, dass da Leute gibt, denen es ähnlich ging. Und ich bin jetzt hier zur fünften Reha aktuell wieder. Interessanterweise nehme ich die meisten meiner Podcasts in der Reha auf, obwohl ich in Anführungszeichen nur 4 Monate im Jahr hier bin. Aber so, also hier habe ich auch Leute, mit denen ich mich so auf einer anderen Ebene relativ schnell verständigen kann. Was einfach gut tut, weil Leute, die nicht in der Situation waren, können es sich nicht vorstellen und schon gar nicht nachempfinden. Und sagen aber oft, dass sie das voll kennen oder so. Was ich dann immer mir denke, Leute, seid froh, dass ihr es nicht kennt, ja? Aber tut bitte nicht so. Also.
Ja, ja, ja. Was ich mir die ganze Zeit gewünscht habe im Krankenhaus, ist einmal mit Leuten von Intensiv zu sprechen, die halt auch frisch verletzt sind, dass man denen noch sagt, selbst als ich im Krankenhaus war und es mir immer noch scheiße ging, hatte ich den Wunsch, denen zu sprechen und denen zu zeigen, okay, es kann sein, dass es euch irgendwann wesentlich weniger scheiße geht. So. Es gibt auf jeden Fall Grund zur Hoffnung, selbst wenn es mir immer noch ziemlich dreckig ging. Aber da hatte ich halt den Wunsch, dass ich Leuten helfe, denen es so richtig, richtig dreckig ging, wie mir am Anfang. Und was ich mir immer dachte, ist zu wissen, wie geht's Leuten, die selber gefoltert wurden, weil ich dachte ja, dass ich gefoltert werde. Mhm. Und die das halt erlebt haben, weil ich dachte, bei denen kann es sein, dass die mich verstehen, weil ich hatte halt auch das Gefühl, dass niemand mich versteht. Und jetzt habe ich neulich in einer Reportage über so Folteropfer in Guantanamo von Steuerung F, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ist auf jeden Fall sehenswert. Da spricht halt ein Folterer mit seinem Opfer und das ist, fand ich so krass, weil dieses Folteropfer halt auch eine unfassbar starke Persönlichkeit ist und für mich war das ultra heilsam, das zu sehen, weil das so einer meiner Wünsche war, die ich schon ultra lange habe, zu wissen, wie es für solche Leute ist. Und das hat mir ultra Kraft gegeben. Auch jetzt noch.
Also ich finde, also du sagtest ja auch, du interessierst dich sehr für Psychologie, möchtest das studieren. Wir müssen uns einfach klar machen, du wurdest nicht gefoltert und inwieweit das ne, so ganz übereinstimmt, ist immer so die Frage. Ich glaube, das tut es nie. Und trotzdem ist oft der Unterschied zwischen dem, was wir denken, wir erleben es, also zum Beispiel in Halluzinationen, und dem, was die angeblich objektive Realität ist, die es ja so nicht gibt, aber trotzdem, also das, was schon eher passiert, als das, was man halluziniert, was passiert, dass es sich trotzdem ähnlich anfühlt. Und wenn du eine Todesangst hast, weil in einer Halluzination dir, keine Ahnung, dich jemand foltert, dann ist die Todesangst genauso reell, wie wenn du tatsächlich gefoltert wirst. Auch wenn die Situation eine andere ist.
Ich habe ein ähnliches Beispiel. Ich weiß nicht, hattest du Nahtoderfahrungen?
Ja.
Ja, ich auch. Und oft man, also ich weiß nicht, ob man es vergleichen kann, weil ich war halt dann weg, aber die Nahtoderfahrungen waren für mich deutlich weniger schlimm als krasse Panikattacken und oder das Gefühl zu ersticken und gar keine Luft zu bekommen. Das war oft wesentlich schlimmer als wirklich ein Herzstillstand. Also dieses Gefühl, diese Panik, auch in der Situation bei so Panikattacken oder wenn man das Gefühl hat, man erstickt, wirklich ein unfassbar schreckliches Gefühl. Das ist es ist unfassbar heftig. So, das ist genauso heftig teilweise wie das, was mit dem Körper passiert, denke ich mal.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Panikattacken treten häufig als Symptom von Panikstörungen beziehungsweise eben Angststörungen auf. Betroffene erleben massive Angst, nicht selten richtige Todesangst und der ganze Körper ist im Ausnahmezustand und zeigt eine starke Stressreaktion. Also es wird ja immer gesagt, dass was man körperlich erlebt, ist immer schlimmer als das, was man psychisch erlebt. Was ich aber Blödsinn finde, bei ganz vielen Angststörungen haben ja die Leute tatsächlich Todesangst und gerade bei Panikattacken, da fühlt es sich ja genauso an. Also von daher finde ich diese Unterscheidung oder diese Wertung, ne, das ist schlimmer als das, finde ich blödsinnig. Ich glaube, ich muss mal, vielleicht auch von denen, die jetzt zuhören, es würde mich mal sehr interessieren, ob es noch, weil da habe ich noch niemanden getroffen, der eine schlimme Nahtoderfahrung hatte, die eben oder weniger oder nicht so oder zumindest eine, die mit das Schlimmste war von allem, weil so war das bei mir. Es war jetzt nicht weniger schlimm als andere Dinge, schön sowieso nicht, aber das war bei mir tatsächlich mit das Schlimmste, was ich in dieser, ich denke, in der Aufwachphase vom künstlichen Koma oder ich wurde ja zweimal ins künstliche Koma versetzt, beim ersten Mal keine Erinnerung und beim zweiten Mal habe ich halt alles erinnert, weil das war im Flugzeug und da ging es mir scheiße, aber ich war halt irgendwie immer noch kognitiv anwesend und als ich dann wieder im künstlichen Koma lag, ging es aber bei mir einfach weiter von dem, also jedenfalls denke ich das so in, also fühlte es sich damals so an und auch im Nachhinein. Und ich war einfach so für mich 4-5 Jahre tot und hatte da in dieser Zeit auch am Anfang und am Ende auch so eine typische Nahtoderfahrung, aber dann irgendwie auch so richtig untypische Sachen, also die dann halt nicht schön waren. Aber ja, ist das, was du erzählst, finde ich aber genauso valide.
Bei mir war es tatsächlich so, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das abgelaufen ist. Auf jeden Fall war es bei mir so, dass halt, es war ziemlich unspektakulär. Es war einfach alles weg, so, es war plötzlich alles weg. Und was für mich total sich eingeprägt hat, war das Gefühl von, jetzt ist es okay. So,
ja.
Absolute innere Zufriedenheit und ich kann sagen, das habe ich tatsächlich mal gehört, dass ich nach der Nahtoderfahrung weniger Angst vorm Tod.
So. Bei mir war es eher andersrum, weil für mich war ich ja tot. Nicht nur fast tot, sondern richtig tot. Ich habe auch, das war mein größtes Problem, als ich wach wurde, dass ich immer noch dachte, ich bin tot für ein paar Tage lang. Da, wo ich war, in Anführungszeichen, als ich tot war für mich, war es einfach so furchtbar, so furchtbar. Mein Hirn hat da alles Mögliche von christlicher Schöpfungs- und Höllen und bla 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 und griechischer Mythologie und allem Möglichen vermischt und daraus so das schlimmstmögliche Szenario sich für mich erstellt. Und auch wenn ich weiß, dass das nicht real war und kein Mensch weiß, was nach dem Tod kommt oder ob da was kommt, weiß ich nicht. Habe ich seitdem eher ein größeres Problem als vorher mit dem Tod. Auch wenn ich weiß, dass es nicht so sein wird, zu 99,9%, aber es war einfach schlimm. Und ich sag mal, du hast gerade gesagt, es war bei dir unspektakulär. Ich sag mal, was Schöneres kann es denn in der Situation geben, als aus der Situation rauszukommen?
Ja, das stimmt. Definitiv.
Also da bringt es nichts, wenn du, keine Ahnung, jetzt an einem total schönen Ort bist für dich, bringt dir das weniger als außer, also reicht es auch aus, einfach aus der Situation rauszukommen.
Ja. Dann bist du religiös?
Nee. Okay. Ich bin relativ, so eine Mischung aus sehr progressiv christlich und nicht religiös aufgewachsen. Also meine Mutter arbeitet für die evangelische Kirche und so, aber das Ganze, also wir durften zum Kindergottesdienst manchmal, also wir durften hin, aber wir mussten nie, so nach dem Motto. Und ich hatte eine Phase, wo ich geglaubt, also wo ich so an Gott geglaubt habe, aber seit dem Unfall, nee, erstmal nicht mehr. Bei dir?
Vor dem Unfall nicht und nach dem Unfall nicht.
Ja. Ich hatte zwar die Versuche von gewissen Personen, mich auf der Intensivstation zu, in Anführungszeichen, bekehren. Aber ich sag mal ganz platt, da war kein Jesus, da war kein Gott, da waren nur Schmerzen. Und so, da habe ich mir gedacht, also wenn jetzt nicht, wann denn dann? Also wann brauche ich es mehr als jetzt, dass da jemand ist, wenn ich ganz alleine bin und es mir scheiße geht?
Ja.
Aber von daher wüsste ich jetzt nicht, was meinen Glauben gestärkt haben sollte.
Ja, also habe ich mir auch gedacht in der Situation. So, jetzt wäre die Situation, wo Gott wirklich da sein. Jetzt ist wahrscheinlich, ja, jetzt wäre es cool. So. Aber nee.
Heiliger Strohsack, jetzt kriege ich mit Sicherheit nach diesem Podcast Mails oder Nachrichten oder so, dass ich es nicht genug versucht hätte oder er da gewesen wäre und ich es, keine Ahnung, nicht gemerkt habe, keine Ahnung. Ja. Könnt ihr mir gerne schreiben, das wird trotzdem nichts an meiner Einstellung ändern. Und genau, ich finde, was das angeht, ich habe eigentlich eine relativ klare Meinung zur Religion. Allen Menschen, denen es hilft, an Gott zu glauben, an Götter zu glauben, an wen auch immer zu glauben, finde ich wunderbar. Ich finde, wir brauchen alle irgendwas im Leben, was uns Kraft gibt. Das muss aber jetzt nichts irgendwie spirituell, also es kann auch eine andere Form der Spiritualität sein, es kann aber auch irgendwie sowas sein wie Ehrenamt und Leuten helfen, so direkt. Und was auch immer Menschen da Kraft gibt, ist gut, solange sie damit halt nicht andere Leute irgendwie gefährden oder so. Aber so generell finde ich, alle dürfen, keiner muss. Und da würde ich mich freuen, wenn dieses keine muss ein bisschen ernster genommen würde.
Ich hoffe, es ist gerade nicht. Ich sehe das genauso. Ich hoffe, es ist gerade nicht langweilig für die Zuhörer, weil wir gerade einfach alles gleich sehen und keine Ahnung.
Ach, ich habe. Ich glaube, es ist eher mal interessant, weil wir uns über sehr philosophische Fragen unterhalten. Und ich ja so generell, also ne, das haben, glaube ich, die ZuhörerInnen auch gemerkt, dass der Podcast so ein bisschen umgestaltet wird, weg vom reinen Erzählen, was mir passiert ist, hin zu ein bisschen politischer. Ich glaube generell bin ich der, oder nicht ich glaube, sondern ich bin generell der Meinung, dass kein Mensch mit Behinderung irgendwem die Diagnose schuldig ist. Und trotzdem hat dieser Podcast ja so angefangen, mit dem Zweck, Betroffenen zu helfen. Und wie du gerade gesagt hast, Nathan, hilft es da manchmal auch einfach zu hören, oh meine Güte, es geht auch anderen Leuten so. Und den Aspekt werde ich nicht ganz so, ne? Also ich werde einfach Leuten freistellen, ob sie erzählen wollen, was mit ihnen passiert ist, wenn es ein Unfall war. Weil Behinderungen kommen ja nicht nur durch Unfälle zustande. Und sonst können wir von mir aus auch die ganze Zeit über Politik, wir können auch von mir aus die ganze Zeit über Philosophie und Religion reden. Die Flexibilität habe ich und deswegen alles gut. Gut.
Ja, okay.
Hast du noch eine Frage?
Nein, ich glaube, ich könnte mich mit dir sehr lange über Religion und Philosophie und Politik unterhalten. Ich denke, wir haben einige ähnliche Interessen, das ist ganz cool.
Dann gehen wir jetzt mal weiter, weil ich
Ja.
glaube, es ist ganz interessant. Ich hatte gestern Abend eine Sitzung im Ehrenamt, wo wir auch so gefühlt, also wir hatten 2 Stunden an den ersten 2, 3, 4 Seiten des Controlling-Berichtes uns 1,5 Stunden aufgehalten haben und dann am Ende durch den Rest durchgerast sind. Damit das nicht ganz so schlimm wird, machen wir jetzt mal weiter mit, wie ging es dann danach für dich weiter und auch, wie hat sich dein Leben dadurch verändert?
Okay. Also nach dem Unfall, wie gesagt, 10 Tage Koma, dann irgendwie diese 2 Wochen oder so, die so unfassbar schrecklich waren. Danach hatte ich eine Notfalloperation. Du hast vorher gesagt, schön, dass ich nicht gestorben bin. Also das war tatsächlich auch einige Male ziemlich knapp. Und bei der Operation war auch nicht klar, mache ich jetzt auf und kann nur noch die Augen öffnen und so. Also es war unfassbar schwierige Zeit, vor allem für alle um mich rum.
Und für dich selber.
Und für mich selber, ja. Und, aber ich bin durch die Hölle gegangen. Und meine Familie hat mich begleitet, so, und meine Freundin und viele meiner Angehörigen. Also Freunde und Familie. Und dafür bin ich unfassbar dankbar. Und ich fühle mich nicht schuldig, weil das war ja deren freie Entscheidung, aber ich habe einen unglaublich riesigen Respekt vor dem, was mein Vater, meine Mutter und meine Freundin vor allem geleistet haben und sich anhören mussten von mir. Ich habe denen ja erzählt, wie es mir geht und was ich denke. Und die haben sich das angehört und das muss, glaube ich, unfassbar belastend sein. Also davor habe ich unglaublich riesigen Respekt, und das werde ich nie vergessen. Also hoffe ich auf jeden Fall.
Aber das kann ich
Ja.
komplett so unterschreiben. Und ich fand es am Anfang schwierig, mich nicht als Last zu empfinden. Und ich glaube, das Problem haben viele Menschen mit Behinderung, selbst die, die keinen Unfall hatten, dieses Gefühl, eine Last zu sein. In dem Falle war es sicherlich so, dass nicht wir selber, sondern die Situation eine Belastung war für die Angehörigen. Und ich sag mal, also ich sehe das an meinen Eltern. Ich habe keine Freundin gehabt, damals, jetzt auch nicht. Die leiden auch immer noch drunter. Sie sagen trotzdem, sie hätten viel, viel mehr gelitten, hätten sie das nicht mitbekommen und nur gewusst, dass ich leide, aber sie nicht dabei sein konnten. Also vielleicht ist das auch nochmal wichtig, so zu sagen. Also.
Ja, also bei mir ist auch so, es gab, also das war jetzt mein direktes Umfeld so, aber auch meine ganze Region, es gab dann Spendenkonzert und alle möglichen Spendenaktionen und ich habe zum Beispiel auch in meinem Zimmer das großes Bild direkt neben der Tür, das ist bei einem Spendenkonzert, glaube ich, ja, da hat jeder, der gekommen ist, so einen Fingerabdruck drauf gemacht. Am
Ach, wie
Anfang, weil
schön.
es dann zu viele waren und dieses Bild hängt halt bei mir im Zimmer und das ist so für mich, habe ich mir bewusst aufgehängt, um mich jeden Tag dran zu erinnern, wie viel ich diesen Menschen verdanke und dass ich das auf keinen Fall vergesse, was Leute für mich geleistet haben. Und ich bin jetzt voll zurück im Leben. Ich war wieder in meiner alten Schule, die haben mir den Abschluss ermöglicht. Also das ist, ja, ist ziemlich cool, was um mich herum passiert ist und hat mein Menschenbild erheblich verbessert tatsächlich. Ja,
Das ist schön.
und ich bin unglaublich dankbar dafür. Okay, so viel dazu,
Mit
ja.
dem zurück an der Schule ermöglicht heißt, es war nicht barrierefrei und sie haben es dir ermöglicht, trotz Behinderung den Abschluss zu machen. Ist das, was du sagen wolltest?
Ja, so ungefähr. Also mein altes Schulgebäude ist nicht barrierefrei, da im ersten Stock komme ich überall, aber der zweite Stock halt nicht. Gibt es keinen Aufzug und überall Treppen. Aber es gibt ein neues Schulgebäude, das jetzt gerade fertig geworden ist, zum Glück. Und da haben wir halt extra ein Klassenzimmer bekommen. Für mich, ich habe Aufzugsschlüssel bekommen, auch wenn es kompliziert war. Und ja, im Prinzip für meine Schule war es halt komplett neu. Also, Ich glaube, ich war der erste Rollstuhlfahrer jemals an der Schule.
Vermutlich.
Glaube ich zumindest. Und die Lehrer hatten alle keine Ahnung, wie sie damit umgehen sollen oder hatten keine Ahnung, wie das alles funktioniert, aber waren alle motiviert und haben alle gesagt, ja, wir packen das an. Und ja, es hat sehr gut funktioniert.
Es ist schon traurig, dass es Leute wie dich braucht, um eine Schule barrierefreier zu machen und eben die Bereitschaft von der Schule, damit dann auch in Zukunft zum Beispiel mobilitätsbehinderte Menschen die Schule besuchen können. Ich finde es total toll, dass sie da nicht gesagt haben, sorry, können wir leider nicht leisten, ist zu schwierig. Was ich jedenfalls auch kenne, dieses so, oh, das ist aber schwierig, schaffen wir das? Nach dem Motto, ich finde es schön, dass sie das angepackt haben und da sehr, also auch offen waren. Und gleichzeitig zeigt es einfach, glaube ich, den Stand von Barrierefreiheit im Schulsystem oder Inklusion im Schulsystem sehr gering.
Ja, sehe ich genauso.
Bist du noch auf der Schule?
Jetzt nicht mehr. Ich bin gerade in der Voss in Nürnberg.
Vielleicht könntest du für alle Nicht-BayerInnen unter uns sagen, was eine Voss ist.
Okay. Also Voss bedeutet Fachoberschule. Es gibt auch eine BOS, also eine Berufsoberschule. Und im Prinzip bereitet man sich da auf einen Job oder ein Studium nochmal vor und macht dann ein Abitur, entweder fachgebundenes Abitur oder allgemeines Abitur. Ich mache das, um danach halt Psychologie studieren zu können. Und ich mache es im Bereich Soziales. An meiner Schule gibt es noch Bereich Gestaltung und Bereich Wirtschaft. Und ja, genau, reicht das so als Erklärung? Was
Ja,
sagt ihr?
ich glaube, das erklärt das ganz gut. Bei uns heißt es eher Berufskolleg, glaube ich. Oder es gibt noch sowas Ähnliches, aber ich habe es vergessen, wie das heißt. Es ist so kompliziert mit dem föderalen Schulsystem. Aber sehr cool. Wann machst du da den Abschluss?
Ich bin jetzt im ersten Jahr und bin ja im Bereich Soziales natürlich für Psychologiestudium. Und ich habe dann noch ein Jahr, dann habe ich mein Fachabitur. Und wenn ich dann noch ein Jahr dranhänge, dann habe ich mein allgemeines Abitur und das brauche ich wahrscheinlich mit sehr guten Noten.
Ja, wir wissen, eigentlich müsste ich mal eine eigene Podcast-Folge darüber machen, wie wenig zugänglich das Psychologiestudium ist. Bis Herbst 2020 mussten Psychologiestudierende 5 Jahre studieren und danach, wenn sie PsychotherapeutInnen werden wollten, eine 3-jährige Ausbildung absolvieren. Unbezahlt versteht sich von selber, beziehungsweise mussten sie für die Zulassung als kassenärztliche Therapeutin 30.000 € oder so, also richtig viel Knete bezahlen. Und es wundert mich auch mit dem hohen NC und so weiter und dem Geld nicht, dass, naja, gerade privilegiertere Personen dann Psychologie studieren konnten. Und das hat sich jetzt geändert oder die Reform ist jetzt am Laufen. Seit 2020 gibt es den Studiengang Psychotherapie, den Mensch dann mit, so der gleichen Prüfung auch abschließt. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt und was das dann auch für mich selber bedeutet. Finde ich auch interessant. Generell finde ich, wir brauchen eine deutlich bessere Repräsentation durch die PsychotherapeutInnen von der Gesellschaft. Und ich meine, du hattest. Wie lange warst du nicht auf der Schule? Also wie lange musstest du aussetzen insgesamt?
Ein Jahr, 1,5 Jahre, sowas.
Ja. Das ist einiges.
Ja.
Aber richtig cool, dass du das jetzt machst. Und ich drücke dir da wirklich alle Daumen, weil ich glaube, wir brauchen mehr PsychologInnen, die selber Erfahrungen haben mit gewissen Situationen. Von mir aus auch sehr gerne mit eigenen psychischen Erkrankungen, die sie aber so weit im Griff haben, ne, dass sie das nicht übertragen. Und die in irgendeiner Form Diskriminierung ausgesetzt sind in der Gesellschaft. Nicht, dass ich dir das wünsche, aber ich wünsche mir einfach, dass es mehr Therapeutinnen geht, die diese Menschen verstehen können und die verstehen können, wie es ist, von der Gesellschaft so behandelt zu werden.
Ja.
Und die dann nicht sagen nach dem Motto, ja, aber das, also wenn ich dann sage, ja, es nervt mich einfach, dass ich die ganze Zeit von allen Menschen irgendwie blöd angestarrt, ignoriert, wie auch immer, also ganz seltsam behandelt werde. Und dann meint sie, ja, aber das liegt doch an ihrer XY-Krankheit, das ist da mal nun mal so. Und dann denke ich mir, nee, das liegt nicht an meiner Krankheit, das liegt an der Gesellschaft und ich habe ein Recht, das blöd zu finden.
Ja, ja. Finde ich sehr, sehr cool, was du ansprichst und ich bin sehr dafür, dass du diese Podcast-Folge aufnimmst, weil es mich auch sehr interessiert. Ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass es irgendwie schwer zugänglich ist und ich weiß auch nicht, wie viel Sinn das macht, wenn man dann nur die Leute mit den besten Noten reinlässt, weil das ist halt nicht, was entscheidend ist, um ein guter Psychotherapeut zu sein, denke ich.
Also wenig Sinn macht das. Und ja. Ich darf das sagen, weil ich habe ein sehr gutes Abi und das hört sich dann gleich für viele Leute leider glaubenswürdiger an, als wenn Leute mit schlechterem Abi das oder halt keinem Abi oder wie auch immer das sagen. Und ich sag mal, ich hatte trotz Erkrankung schon damals die Möglichkeit, die Schule noch halbwegs oder ziemlich gut abzuschließen. Die haben aber viele Leute nicht, weil entweder sie aufgrund der Lehrkräfte, also ich meine, es gibt da ja Effekte, die auch psychologisch untersucht wurden, dass zum Beispiel People of Color oder behinderte SchülerInnen oder SchülerInnen aus Familien, die Hartz IV empfangen, systematisch schlechter benotet werden. So, und wenn du 1.0 oder 1.1 brauchst, dann haben diese SchülerInnen kaum eine Chance, das zu bekommen, alleine wegen ihrer Herkunft, Race oder Behinderung oder whatever. Und dann das aber so als Maßstab zu nehmen, ist total bescheuert. Weil davon abgesehen, dass das Schulsystem auch anderweitig echt ausschließend ist. Aber ja.
Oh Mann, ich finde das so sympathisch. Wir können gerne ein paar Stunden über unser Schulsystem quatschen.
Machen wir wann anders. Wir können gerne nochmal eine Folge aufnehmen. Aber ich merke auch, es regt mich einfach tierisch auf. Und dann heißt es wieder, ja, aber die Leute haben doch die Möglichkeit, es zu studieren. Und wenn sie es nicht studieren, dann sind sie einfach zu doof.
Nee.
Vor allen Dingen, weil diese ganzen Effekte, letzter Satz, dann redest du wieder, wurden psychologisch untersucht. Wir lernen im Psychologiestudium mit einem 1.1er oder 1.2er NC, dass dies oder das es SchülerInnen nicht ermöglicht, diese oder jene gute Leistung oder sehr gute Leistung zu erreichen. Ich meine, es sind nicht die gleichen Leute, die das beibringen und die NCs oder so bestimmen oder generell die Zulassung. Aber mein Gott, also wie widersprüchlich ist das bitte? Ja, okay.
Lehrer vom Bundeskanzler.
Nee, im Leben nicht. Ja, genau. Ich kann mich auch gut aufregen und auch ganz schön lange gut aufregen. Genau, deswegen danke, dass ihr uns so lange zugehört habt und vor allen Dingen jetzt am Ende mir so lange zugehört habt. Wir freuen uns sehr über Feedback. Nathans Podcast heißt Nathans Podcast. Sorry. Nathan ohne H und mir könnt ihr gerne Feedback über Instagram geben. Mein Account heißt Leben mit Verbrennungen. Und dann sage ich bis zur Folge 3 und bis dahin alles Gute für euch und auf Wiederhören.